Ja, als ich heute Morgen aufstand, dachte ich, es wird so warm, dass ich das Jackett mal lieber auslasse, aber wäre auch mit Jackett angenehm gewesen. Von daher, verzeiht mir, das habe ich jetzt nicht dabei, weil ich dachte, das nicht auszuhalten wahrscheinlich, aber die Hitze kommt ja erst noch. Ich nehme an, ihr kennt alle Bad Orb und den Kurpark. Da gibt es ja noch, oder? Ich war da schon viele Jahre nicht mehr. Da sind wir. Ich komme ja aus Gelnhausen und gefühlt haben wir jeden Sonntag einen Spaziergang gemacht am Nachmittag durch den Kurpark. Also, es stimmt wahrscheinlich nicht ganz so, aber so habe ich es in Erinnerung. Meine ganze Kindheit hindurch, also Bad Orb, der Kurpark, war irgendwie scheinbar was Besonderes für meine Eltern. Und da gab es auch einen Ententeich. Vielleicht gibt es den auch noch, ich muss mal wieder nachschauen. Und das ist ein paar Jahrzehnte her. Ich war schätzungsweise circa 4 Jahre alt und es war Winter. Und jetzt sind wir an diesem Ententeich vorbeimarschiert und der Ententeich war teilweise zugefroren. Teilweise. Und zwar ist da in der Mitte eine Insel gewesen und das Eis ging fast bis zur Insel. Und dann dachte ich, und dann war noch so ein kleiner Steg, also für die Enten natürlich nur stabil genug. Und ich dachte dann als Vierjährige, naja, ich gehe mal da drauf und das reicht ja fast bis zur Insel. Und dann mache ich halt einen großen Sprung und dann bin ich auf diesem Steg und laufe dann auf die Insel. Und jetzt war ich da schon auf dem Eis unterwegs, nicht wissend, dass das Eis viel zu dünn war eigentlich. Ist ja klar, da wo es sich zum Wasser ins Wasser übergeht, da ist es ja nur noch ein Millimeter oder so. Aber das wusste ich ja nicht. Und unterwegs auf dem Eis hörte ich meinen Vater rufen. Ich soll, Uwe, komm zurück. Oder so ähnlich. Aber wenn ihr kleine Kinder schon kennengelernt habt, die hören nicht so gerne. Und ich schon gar nicht mit meinem Dickkopf und meinem eisernen Willen bin natürlich weitermarschiert. Weil ich hatte ja ein Ziel vor Augen, diese Insel. Mein Vater rief wieder, und jetzt spürte ich in seinem Ton, in der Stimme Angst. Und ich dachte zwar noch, warum hat er Angst? Ich schaffe das schon. Aber aufgrund der Angst in der Stimme habe ich dann auf ihn gehört. Also nicht, weil ich gehorsam sein wollte, sondern ich wollte ihm keine Angst machen. Und ich war noch lange davon überzeugt, weil er hat mir dann erklärt, das Eis ist zu dünn. Ich dachte, der irrt sich. Ich hätte das geschafft. Aber wie das so ist als Vierjähriger, man weiß es dann manchmal besser. Und ich denke, das bringt so zum Ausdruck, was für ein starken Willen schon so ein Kind hat. Wir haben gerade übrigens Grüße von meiner Frau Anna, die wäre gern mitgefahren, aber wir haben gerade unseren Besuch und auch unser Enkelkind, die wird nächsten Monat 2. Also ein ganz liebes Enkelkind, das könnt ihr, also wenn man das sieht, tut keiner Fliege was zuleide, aber es hat die Gabe, ungehorsam zu sein. Das ist ja nicht so richtig frech, aber es hört einfach nicht immer auf das, was man sagt oder als Mama, und da haben wir gerade gestern drüber diskutiert. Wir haben alle an dem Punkt zu knacken. Gehorsam. Ich gebe unseren Gästen manchmal, lese ich denen so einen Vers vor aus 1. Johannes 5, Vers 3. Da heißt es: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und dann frage ich sie, wie wirkt denn dieser Vers auf euch? Und auf ganz viele hat er die Auswirkung, sie empfinden das als Druck. Wir halten seine Gebote. Wir müssen seine Gebote halten. Wir müssen gehorsam sein. Druck. Und dann sieht man schon, letztendlich spürt man da schon, was habe ich für ein Gottesbild? Oder wie ist meine Beziehung zu Gott? Wenn ich das als Druck empfinde, dann macht ja Christsein gar keinen Spaß. Versteht ihr? Das ist ja dann anstrengend, das ist ja Druck. Ich muss mich ja anstrengen. Ich muss ja. Oder ist die Liebe so Gott so groß, dass ich es richtig gerne tue, weil ich weiß, es gibt ja nichts Besseres für mein Leben, als Gott gehorsam zu sein. Und da merkt man dann, ich mache das jetzt immer öfter mal und frage, ihr könnt ja für euch selbst überlegen, wie wirkt dieser Vers auf euch? Wenn ich dann frage, wir nehmen manchmal das Thema Gehorsam durch, also darum, wer es noch nicht gemerkt hat, darum soll es heute gehen, um Gehorsam. Also nicht nur um die Mütter, sondern vielleicht eher um die Kinder, die gehorsam sein sollten, vielleicht aber auch, wie die Mütter Gehorsam vermitteln oder wie schwer es uns allen fällt, gehorsam zu sein. Aber das ist ja auch die Kunst der Elternschaft, weil unsere Aufgabe als Eltern ist es ja, den Kindern Gehorsam beizubringen. Die müssen das lernen. Das ist die wichtigste Aufgabe für uns als Eltern, den Kindern Gehorsam beizubringen und natürlich auch Gehorsam gegenüber Gott. Eines Tages. Warum ist es denn so schwer? Ja, wie schon gesagt, manche haben Druck, empfinden es als Druck oder Angst. Ja, da muss ich ja den eigenen Willen aufgeben. Das schränkt ja meine Freiheit ein. Es ist negativ besetzt. Also Gehorsam kommt nicht mehr gut an. Deshalb, das merkt man in unserer Gesellschaft, dass dann Autoritäten nicht mehr geachtet werden, sondern es zählt nicht mehr, ob jemand eine Uniform hat, eine Autoritätsperson, eine Respektperson ist, die werden dann trotzdem mit Steinen beworfen oder was weiß ich. Also es fällt schwerer in unserer Gesellschaft heutzutage Gehorsam zu leisten, weil die Werte eben purzeln, sage ich jetzt mal. Oder auch der Gottesglaube in unserem Land eben ablässt. Es geht ja nicht um Kadavergehorsam. Ich war ja bei der Bundeswehr und da musste man eben stramm stehen oder immer genau das tun, was der Stabsunteroffizier befiehlt. Und wehe, wenn nicht, dann gab es Stubenarrest oder man durfte dann das am Wochenende nicht nach Hause fahren, die Kaserne nicht verlassen oder man musste dann vielleicht als Einziger noch eine Stunde länger stramm stehen, keine Ahnung. Das wollte ja keiner, also war man gehorsam aus Angst vor Strafe. Aber genau das sollte ja unseren Gehorsam nicht auszeichnen, Angst vor Strafe. Aber ganz viele unserer hilfesuchenden Gäste, wahrscheinlich nicht nur, das kann in jeder Gemeinde sein, hat man so einen Gott, vor dem man so ein bisschen Angst hat. Wird dann noch gefördert, vielleicht so mit so Liedern, pass auf, wie heißt das Lied, kleines Auge, was du siehst oder was du tust und dann, was du hörst, was man das dann, wenn man das dann hört, hat man Angst, ja Gott, das kann man ja auch positiv sehen. Passt immer auf, oder Gott, oh Gott, haut mir gleich eine drauf, wenn ich was Falsches mache. Wir müssen uns einfach entscheiden, ich möchte gehorsam sein. Das ist eigentlich ganz einfach. Nur, wir wollen das halt nicht. Also in mir drin, dieser Dickkopf, dieses Ego, will das nicht, aber ich muss mit meinem ganzen Herzen mich entscheiden, ich möchte Gott gehorsam sein. Genau wie ich mich entscheiden muss, Gott von ganzem Herzen mit all meiner Kraft und mit all meinen Sinnen zu lieben. Und wenn mir das fehlt, dann muss ich mich da wieder neu entscheiden. Ich möchte das aber, weil ich erkannt habe, wie wunderbar, wie herrlich, wie allmächtig, wie allwissend, wie allgegenwärtig Gott ist. Und je mehr ich von diesem Gott begeistert bin, deshalb fängt es immer mit Gotteserkenntnis an. Wir haben oft eine falsche Gotteserkenntnis. Also unsere Gäste haben das fast alle. Die haben entweder nur einen strafenden Gott oder so einen Hampelmann-Gott, der nach ihren, wie sieht sie, Strippen ziehen, gefälligst tun soll, was sie wollen. Aber der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat, der alles weiß, alles kann und der mich liebt, grenzenlos, das ist uns oft gar nicht so richtig bewusst. Vielleicht, weil uns auch die Sündenerkenntnis manchmal fehlt, wie böse, wie schlimm, wie durch und durch verdorben wir sind. Und dann denken wir immer, ich schaffe das doch alleine, Gott gehorsam zu sein. Also was ist Gehorsam? Ich ordne mich einer Autorität unter. Ich sage Ja zur Autorität Gottes und ordne mich einfach unter. In dem Wissen, das ist das Beste, was mir passieren kann. Es gibt nichts Besseres. Und wenn ich das nicht glaube, dann habe ich einen falschen Gott. Weil dann denke ich ja, ich kann es besser. Ich weiß, kennt ihr das? Ich weiß es besser. Wir machen ja Gott manchmal Vorschläge, wie er unser Gebet beantworten soll, als wüssten wir es besser. Blödsinn. Gott weiß alles. Für den gibt es nicht mal Zeit. Der sieht jetzt schon mich im Himmel sitzen. Der sieht uns da alle schon, also wenn ihr alle da ankommt, der sieht uns jetzt schon da sitzen. Der weiß schon, ob wir dort sind oder nicht. Hoffentlich weißt du es auch. Hoffentlich hast du heils gewesen. Das haben auch ganz viele Menschen nicht, habe ich festgestellt. Obwohl das ja das Wichtigste ist überhaupt. Wenn ich das nicht hätte, keine Ahnung, dann würde ich alles dran setzen, es zu bekommen. Da muss ich eben meine Gottesbeziehung klären. Da muss ich eben Sünde bekennen. Da muss ich alles bereinigen, was mich trennt von ihm, damit ich mir meines Heils bewusst werde. Also, wie werde ich gehorsam? Ich treffe einfach eine freiwillige Entscheidung. Und diese Entscheidung traf ja der Samuel. In 1. Samuel 3, der war ja ein geweihter Junge von der Hanna, die ihn praktisch Gott zur Verfügung gestellt hat, weil er eine Gebetserhörung war. Jetzt bringt sie ihn in den Tempel zu Eli und jetzt dient er da, nachdem er entwöhnt war, keine Ahnung, vielleicht dreijährig, vierjährig, war der schon ein Tempel. Diener. Und dann eines Tages ruft Gott ihn, wir kennen die Stelle 1. Samuel 3, dreimal und Samuel denkt ja, der Eli ruft ihn. Und beim dritten Mal sagt der Eli dann zu ihm, das muss Gott gewesen sein. Das nächste Mal, wenn er ruft, sagst du, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und der Samuel ging hin und legte sich wieder an seinen Ort und dann kam der Herr wieder, redete wieder. Und dann sprach Samuel, rede, der vergisst dann, was Samuel, den Satz komplett lässt das Herr weg, rede, denn dein Knecht hört. Aber man könnte auch einfügen, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist eine Haltung, oder? Die wünsche ich mir, die wünsche ich uns allen, dass wir so kindlich, vertrauensvoll Gott gehorsam sind und einfach tun, was er sagt. Und das zeichnet ja alle Gottesmänner auch aus. Sonst hätte ja Noah kein Schiff gebaut. Ist ja totaler Quatsch gewesen, wenn es kein Wasser da ist, wenn es noch nie geregnet hat, wenn kein Meer weit und breit zu sehen ist. Ein Schiff zu bauen ist ja absoluter Quatsch. Der war einfach nur gehorsam. Und viele andere, Abraham zog aus Ur in Chaldea. Also wer verlässt schon damals? In dieser Zeit, also heute ist es ja normal, dass wenn man wegzieht, auswandert nach Amerika oder wo auch immer hin, nach Kanada, aber damals machte man das nicht. Einfach so wegziehen, Hab und Gut nehmen und dann noch ohne Ziel. Zieh aus deinem Vaterland, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja, das wird doch kein Mensch machen. Wir haben doch auch nur Menschenverstand, wir machen doch keinen Blödsinn. Aber der Abraham gehorchte. Weil Gott ihn rief. Und so könnte man viele Dinge nennen. Also es ist immer ja gut, es lohnt sich ja immer. Es ist ja immer das Beste, was wir tun können, gehorsam zu sein. Und das Schädlichste, was wir tun können, ungehorsam zu sein. Jesus ist ja unser Vorbild und eigentlich möchte Gott uns ja umgestalten in das Ebenbild Jesu. In Arbeit jetzt mit uns umzugestalten, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und Jesus selbst musste ja auch gehorsam lernen. Also keine Sorge, wenn wir noch Mühe haben, wir sind immer noch am Lernen. Und im Hebräerbrief lesen wir 5, Vers 8, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Der hat auch gelernt. Jetzt müssen wir sich vorstellen, Gott kommt als Baby in diese Welt und wird großgezogen von irdischen Eltern, die er selber geschaffen hat. Aber die waren ja Sünder, die waren ja unvollkommen, die machten Fehler, wie alle Eltern mal Fehler machen. Und der gehorcht, der hätte immer sagen, oh, wenn ihr wüsstet, was ihr alles für Fehler macht, ich weiß es viel besser, wie man erzieht. Der war seinen Eltern gehorsam. Also einmal ist er ausgebüxt, sag ich mal, aber das war jetzt kein großer Ungehorsam mit 12 Jahren, aber bis dahin hat er einfach seinen Eltern gehorcht. Und er hat auch das Gesetz eingehalten. Das Gesetz ist ja nur um... Ja. Er war gehorsam, bis er also erwachsen war wahrscheinlich. Auf jeden Fall, warum war er denn gehorsam? Der hat sich auch entschieden. Johannes 6, es gibt zwei Stellen, Johannes Evangelium, Johannes 4, 34. Meine Speise ist die, sagt Jesus, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder 6, 38, ich bin nicht vom Himmel gekommen, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das war seine Haltung. Und genau das ist unsere Haltung als Christen, sollte es zumindest sein. Was beten wir im Vater unser so oft? Dein Wille geschehe. Was tun wir so oft? Unseren Willen. Und was beten wir? Dein Wille. Ja, machen wir das denn wirklich auch? Oder ist das nur so ein frommes Gebet? Wir müssen das leben. Vielleicht sollten wir es weniger oft beten und viel mehr tun. Wäre doch viel besser, oder? Ein Beispiel für Ungehorsam. 1. Samuel 2, Vers 11. Das war ja, als Elkanah ging heim nach Rama in sein Haus und der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Also die Mutter hat ihn zu dem Priester gebracht, jetzt war er dort, wurde da versorgt und hat da seinen Tempeldienst verrichtet. Und dann heißt es, Vers 12, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nicht nach dem Herrn. Böse Männer. Und dann ist so ein bisschen beschrieben, wie die mit dem Opfer umgehen, dass sie einfach da das Opfer, bevor es fertig gekocht wurde, einfach genommen haben mit der Gabel. Und dann heißt es, sie verachteten, Vers 17, so war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Also die lebten im Ungehorsam. Und interessant, wer ist schuld? Das wird dem Eli angekreidet, dem Priester, der jetzt die Verantwortung trägt für den kleinen Knaben Samuel, der hatte zwei unerzogene Söhne, wo er letztendlich die Zügel hat schleifen lassen, quasi versagt hat und aus denen, die haben praktisch Schande gebracht, eigentlich über den ganzen Opferdienst, über den ganzen Priesterdienst. Und dann kündigt ja Gott das Gericht an, dass eben die Söhne sterben werden. Und dann sagt er ganz deutlich, du ehrst, Vers 29, 1. Samuel 3, warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst, sagt er zu Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Also, der tat ja nicht absichtlich was Böses. Aber die Zügel schleifen lassen, die nicht zum Gehorsam zu erziehen, seine Söhne, kreidet ihm Gott hier ganz scharf an. Das geht nicht. Du ehrst deine Söhne mehr. Der war Priester. Sein täglicher Dienst war im Tempel zu stehen für Gott. Und Gott sagt ihm, dir sind deine Söhne wichtiger. Das geht nicht. Also falsche Prioritäten. Eli wehrt ihnen nicht. Also nicht konsequent sein, auch in der Erziehung, ist eigentlich ungehorsam. Wenn ich als Aufgabe habe, die Kinder zum Gehorsam zu erziehen. Und es ist tatsächlich ganz viel Verantwortung. Wir haben ja meistens Kinder, erwachsene Kinder, also die haben alle Eltern. Und da ist oft ganz viel falsch gelaufen in der Erziehung. Ich will jetzt nicht immer alles auf die Eltern schieben. Jeder Mensch ist natürlich ein Sünder und verantwortlich für sein Leben. Aber die Prägung, die er abkriegt, die ihn manchmal von Gott wegtreibt, wisst ihr, dass statistisch, glaube ich, nur so circa 70% der Gemeindekinder, also der Kinder aus gläubigen Elternhäusern, dann wirklich später Jesus nachfolgen? Woran liegt denn das? Das ist ja traurig. Ehren wir vielleicht manchmal Dinge mehr als Gott? Was sind die Folgen? 1. Samuel 3, Vers 12. Spricht der Herr dann zu Samuel prophetisch an dem Tage, oder ich lese Vers 11, und der Herr sprach zu Samuel: Sieh, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, nämlich, jetzt kommt's, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Der hat sie laufen lassen. Der hat sich nicht getraut einzugreifen. Heute traut man sich manchmal nicht mehr, die Wahrheit zu sagen oder einzugreifen. Wisst ihr, womit Pastoren, was denen oft ganz große Nöte bereitet, wenn die so treffen als zum Austausch, die trauen sich nicht mehr deutlich zu sagen, zum Beispiel, ja, vorehelicher Geschlechtsverkehr, das ist Sünde. Oder man sollte nicht vor der Ehe zusammenziehen. Das kann man kaum noch, weil das machen halt schon so viele und da traut man sich nicht mehr einzugreifen. Das sind noch so Verwandtschaftsverhältnisse dann und dann kriegt man noch so viel Gegenwind. Ich habe das ja selbst erlebt als Ältester, wie das ist, wie man sich gar nicht traut, noch Dinge zu sagen. Man kriegt ja dann so viel Gegenwind von den Christen, die aber vielleicht halbherzig nur rumeiern. Manchmal habe ich das Vorrecht, ich bin nachher wieder weg. Wenn man in der eigenen Gemeinde predigt, dann muss man ja, kriegt man vielleicht dann manchmal einen Stein entgegengeworfen oder was weiß ich. Ich kann wieder gehen. Ich gestern noch meinem Sohn gesagt, ich habe es leichter, er predigt nur in seiner Gemeinde. Ich bin dann wieder weg. Und da hat man vielleicht manchmal deshalb auch ein bisschen mehr Mut, deutlich Worte zu finden, aber den Mut sollten wir eigentlich immer haben, auch als Pastor, auch wenn es Gegenwind gibt. Sonst ist man dann verantwortlich, dass die Gemeinde so einen laschen Kurs fährt und so halbherzig nur vielleicht Jesus nachfolgt. Da be bedeutet doch Jesus nachfolgen, eben ihm gehorsam zu sein und nicht ihm hinterher zu eiern und so ein bisschen Hauptsache in den Himmel sich retten zu lassen. Was passiert denn dann? 4, Vers 11, überschriebenster Abschnitt, die Bundeslade wird Israel genommen. Die Lade Gottes, heißt dann in Vers 11, wurde weggenommen. Das war das, was Gott repräsentiert hat, worauf die so stolz waren. Die Bundeslade, Gottes Gegenwart ist unter uns. Die wurde dem Volk Israel dann einfach im Krieg weggenommen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas kamen um. Das war die Folge. Weil der Eli nicht ganz konsequent darauf geachtet hat, dass seine Söhne einen ordentlichen Priesterdienst tun. Vielleicht hätte er ihn dann selber machen sollen. Keine Ahnung, worin er versagt hat, genau steht jetzt nicht da, aber Gott sagt dann so deutlich: Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Ich finde das hammerhart. Und es war ja dann wirklich schlimm. Dann waren die Philister im Besitz der Bundeslade. Der Stolz der Israeliten. Natürlich war Gott jetzt nicht abhängig von dieser Bundeslade, aber für die war das wirklich eine ganz schöne Demütigung. Unsere Bundeslade ist gestohlen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das gilt auch, wenn Gottes Wort uns unbequem erscheint, wie es ja tatsächlich ist an manchen Stellen. Wir werden ja hinterfragt. Das ist ja nicht nur, dass wir getätschelt werden, oh, du machst alles toll, du machst alles toll. Nee, Gott hinterfragt uns ja und legt manchmal den Finger genau in die Wunde, da wo wir vielleicht was in unserem Leben ändern sollten. Sind wir dann bereit? Können wir das so sagen? Herr, dein Wille geschehe. Ich habe den Eindruck, manche beten: Herr, segne meinen Willen. Also man hat irgendwelche Pläne und geht dann drauf zu und dann betet man noch dafür, dass Gott die segnet. Versteht ihr? Das klingt ja auch ganz fromm. Aber die Bereitschaft, Herr, ich bin immer für dich da. Ich möchte immer deinen Willen tun. Und man kann ganz viele so eigene Pläne dann, die manchmal einfach schief gehen. Spätestens dann zeigt sich ja, dann scheint es doch nicht der Wille Gottes gewesen zu sein. Oder Gott wollte es eben nicht segnen. Vielleicht, weil ich alleine unterwegs war und hoffte, Gott kommt schon mit. Nee, ich muss immer mein Leben Gott unterstellen. Herr, dein Wille geschehe. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Es geht immer um Gottes Willen. Und so sollten wir auch beten. Wir beten ja manchmal so egozentrisch, so für das und für das, gib mir das und das und das und das. Oder wir beten, entschuldigt jetzt, ich erlebe das immer wieder, wir beten ja immer sehr viel für Gesundheit. Hauptsache gesund. Das ist doch nicht die Hauptsache. Menschen gehen verloren. Ist das nicht viel wichtiger? Menschen gehen verloren. Für Zeit und Ewigkeit. Ob die jetzt gesund verloren gehen oder krank, das ist genauso schlimm. Und Hauptsache, wir sind ein Segen für Gott in unserer Krankheit. Vielleicht sind wir das manchmal mehr, als wenn wir gesund wären und dann nur noch gar nicht mehr so eng mit Gott verbunden leben. Jetzt starb gerade die Woche eine Frau bei uns mit, ich glaube, 69, also noch relativ jung, in unserer Gemeinde. Ich war auf der Beerdigung gestern vor einer Woche und die war wirklich ein Segen. Aber Gott hat sie weggenommen. Natürlich haben wir auch gebetet, dass sie den Krebs besiegt und sie hatte auch den zwischendurch schon mal besiegt und dann brach er wieder aus und dann starb sie doch. Aber sie war bis zum Schluss ein Segen und hat sich auch gefreut auf den Himmel und hat ausgestrahlt und wer sie besucht hat, wurde ermutigt, obwohl es ihr dann so dreckig ging. Und sie betete bis zum Schluss auch für ihren noch ungläubigen Bruder, der immer noch nicht beim Herrn zum Herrn gefunden hat. Das war ihr das Wichtigste. Und zum Schluss wollte sie nach Hause, also nach oben. Natürlich wäre es schöner gewesen, sie hätte noch erlebt, dass ihr Bruder zum Glauben findet, aber das kommt vielleicht noch. Gebet, was auch, denke ich, wichtig ist. 1. Samuel nach diesem Vorfall, also die Bundeslade kommt ja dann eines Tages wieder zurück, das ist ja schön. Gott sorgt dafür, sie kommen dann wieder zurück. Die beiden Philistern hat sie nur für Unruhe gesorgt und für Krankheiten. Also die haben dann schon gemerkt, das muss mit Gott zu tun haben, wir müssen die Lade wieder loswerden. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und dann haben sie die wieder zurückgeschickt nach Israel. Die tut uns nicht gut. Also Gott hat da schon auch gewirkt. Dann kommt sie schließlich wieder zurück. Und dann übt Samuel sein Richteramt aus, als er dann schon größer ist, erwachsen ist. Und dann sagt er, Samuel sprach zum ganzen Haus Israel, das ist jetzt 1. Samuel 7, Vers 3, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, von ganzem Herzen, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Und dann taten die Israeliten von sich die Bale und die Astarten und dienten dem Herrn allein. Dem Herrn allein. Und alles andere tue ich weg. Ich habe den Eindruck, manchmal nimmt man einfach Jesus in sein Leben noch dazu und behält alles andere auch. Das ist nicht biblische Bekehrung. Biblische Bekehrung ist immer weg von allem anderen und hin zu Gott. Lesen wir auch im 1. Thessalonicher, im 1. Kapitel 1, Vers 9 müsste es sein, oder 7 glaube ich. Weg von den Abgöttern hin zu Gott. Und hier auch, weg von allem anderen hin zu Gott. Wir müssen alles andere lassen. Haben wir vielleicht auch Götzen, die uns lähmen, die uns abhalten, Jesus nachzufolgen? Ich hatte einen Freund, der war Musikdozent und er hatte 7 Klaviere in seinem Haus stehen. Also der brauchte dann ein Haus für sich alleine, für seine Klaviere. Jetzt kam der zum Glauben und da hing sein Herz dran. Aber dann sagte er mir so eines Tages als jungbekehrter Uwe, ich bin bereit, auf meine Klaviere zu verzichten. Es geht nicht darum jetzt, dass er die alle verkaufen muss. Es geht nur um die Herzenshaltung. Bin ich bereit, loszulassen? Ich habe als Jungbekehrter meinen Fernseher entsorgt. Computer war ja damals noch nicht das Problem. Aber in den 80ern, aber mein Fernseher hat zu viel Zeit gekostet. Der war zu häufig an. Dachte ich, weg damit. Radikal, schadet nichts. Alle Langspielplatten damals, wenn ihr noch wisst, ja, ihr wisst ja alle, was das ist, LPs, weg damit, kann man auch durchbrechen, das knallt schön, in die Tonne treten und meine, weg damit. Das könnte mich ja hindern. Das war jetzt halt alles ganz schlimm oder satanisch oder was weiß ich. Aber ich dachte, ich mache lieber mal einen Schnitt. Sicher ist sicher, ist nie verkehrt. Weg damit. Und ich weiß von einem, der war Märklin-Eisenbahn-Liebhaber. Soll es ja Männer geben, die das sind. Ich hatte auch eine Märklin-Eisenbahn, aber der war noch als erwachsener Mann so ein richtiger Fan und Sammler. Und als er dann spürte, das hindert seine Nachfolge, hat er einen radikalen Schnitt gemacht. Alles weg, alles verkauft. Wenn der jetzt gibt ja manchmal so Sammlerläden, da schlägt sein Herz noch, wenn er das sieht, aber nee, hat sich getrennt, weg. darf ihn nicht mehr tangieren. Natürlich ist es, erscheint es schwer, aber eigentlich ist es Freiheit. Weg von etwas hin zu Gott. Es geht darum, Jesus mit ganzem Herzen zu folgen und ihm zu dienen. Und was schenkt dann Gott? Sieg. Sieg. Wollen wir nicht Sieg haben? Warum haben wir denn so wenig Siege? Viele hängen Jahre oder Jahrzehnte lang in ihren Lieblingssünden fest und kriegen sie nicht los. Kein Sieg, sind wir Niederlage, oder? Man fällt immer wieder in alte Verhaltensmuster. Vielleicht, weil man nie einen ganzen Schnitt gemacht hat, nie ganze Sache gemacht hat, nie ganz Jesus. Ich bin doch bereit, also ich bin Fußballfan, gebe ich zu, Bayern-Fan sogar, aber die Bayern dürfen mir nicht so wichtig sein. Meine Laune, also das hat mich schon gestört, dass sie jetzt verloren haben, aber so schlimm darf das nicht sein, ist es auch nicht. Und meine Frau zuliebe verzichte ich eben häufig auf Fußball gucken. Also wenn es nach mir geht, würde ich viel mehr gucken, aber die guckt halt gar nicht. Also ich bin verheiratet, versteht ihr? Ich kann auch verzichten. Ihr zuliebe. Und mit ihr was Schönes machen. Ich muss doch nicht jedes Spiel sehen. Und da muss ich mich manchmal immer wieder prüfen, ist mir vielleicht Fußball doch noch ein bisschen zu wichtig? Da muss ich mich immer wieder prüfen, okay, ist jetzt nicht. Ich muss es lassen können. Mein Herz darf nicht dran hängen, versteht ihr? Und deshalb, ich habe zwar jetzt Bayern-Fan gesagt, aber ich freue mich total, dass Leverkusen Meister wird oder geworden ist. Aber noch mehr sollte die Freude groß sein, dass Jesus der Sieger ist und dass in meinem Leben sich das auswirkt, dass ich ein Segen sein darf in dieser Welt. Und hier passiert es ja dann, 1. Samuel 7, Abvers 8, sie sprachen zu Israel, lasst nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Und dann, während Samuel das Brandopfer opferte, Vers 10 ist es jetzt, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel, aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn Eben-Eser. Bis hierher hat der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Sehen wir das? Der Ungehorsam hat dafür gesorgt, die wurden geschlagen. Die Söhne Elis starben, die Bundeslade wurde weggeführt und jetzt richten sie sich völlig aus auf den Herrn, ihm gehorsam zu sein, alles andere zu lassen. Und was gibt es dann? Sieg. Wir kämpfen heute nicht gegen Philister, wir haben andere Schlachten auszufüllen, vielleicht gegen unser Fleisch, gegen andere Widerstände. Aber da wollen wir ja auch, wer ist denn der Sieger? Jesus. Nicht ich. Ich bin nur Zuschauer, der ihn wirken lässt. Und wenn er mich gebrauchen will, meine Arme, meine Beine, meinen Mund, dann bin ich einfach sein Werkzeug in seiner Hand und hoffentlich nicht so dickköpfig, dass ich ständig zwischendurch noch meinen Willen unbedingt durchsetzen muss. Muss ich nicht. Und das sage ich als jemand, der total dickköpfig ist, total stur, total so überzeugt war, dass ich über Recht habe und jetzt hat Gott viel Arbeit mit mir, dass ich immer bereit bin, Herr, dein Wille ist das Entscheidende. Ich möchte dir gehorsam sein und nicht mich durchsetzen. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Gehorsam bedeutet eine Entscheidung zu treffen, ja Herr, ich will dir dienen, ich will dich lieben. Und Gehorsam bringt Segen. Und das beinhaltet auch, ich trenne mich von allem, was der Nachfolge schadet. Lieben wir Gott, dann wird es uns leicht fallen, seinen Willen zu tun. Haben wir gelesen, wer Gott liebt, der hält seine Gebote. Kein Druck, sondern fast ein Automatismus, weil er auf dem Thron sitzt, weil er mein Leben bestimmen darf. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das. Wenn ich sie als schwer empfinde, dann will ich sie vielleicht aus eigener Kraft halten müssen. Ich darf sie halten, weil Jesus die Mitte meines Lebens ist und weil er mich auch dazu fähig macht, ihn noch mehr zu ehren, ihn noch mehr zu lieben, ihm noch dankbarer zu sein und noch begeisterter von ihm zu sein. Und dann sind sie wirklich nicht schwer. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Amen.